von dir lesen und von dir lernen und eintauchen in dein Leben und in deine Lehre. Und das wollen wir machen. Und ich bete für deinen Segen, dass du uns ein offenes Herz schenkst, offene Ohren. Und egal, ob das ist, was ich sag oder was du sagst, Jesus, wir wollen echt einfach von dir hören heute Morgen. Amen. Genau, wir stecken immer noch in einer Serie über Fragen. Die Menschen, die hier sind, die Kinder haben, die denken wahrscheinlich, aber meine Kinder fragen immer schon so viel und dann immer noch sonntags in eine Frage eintauchen. Aber ich finde das richtig spannend und ich möchte noch mal kurz ein Recap machen, was ihr alles schon hattet jetzt in den letzten Wochen. Und zwar, ihr habt angefangen mit der Frage, wer Jesus für dich persönlich ist. Dann habt ihr euch die Ehebrecherin angeschaut und damit die Frage der Verurteilung. Dann an Karfreitag ging es darum, warum Gott Jesus verlassen hat am Kreuz. Und letzte Woche in Ostern haben wir uns angeguckt, was die Fußwaschung eigentlich bedeutet und ob wir das verstanden haben, was es bedeutet und worum es da eigentlich ging. Ja, und heute geht's um das Thema Essen. Und die Frage dazu ist, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Richtig spannend, als Christian mich damals angefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, anstatt einfach mein eigenes Thema hier zu predigen, sondern ein vorgegebenes Thema und es geht ums Thema Essen, dachte ich, ja, es passt wirklich ganz gut, weil tatsächlich frage ich mich immer wieder, Kinder, habt ihr eigentlich nichts zu essen? Ich persönlich lieb Essen und ich habe immer ein Problem, wenn ich in Uganda bin, dann vermisse ich das Essen in Deutschland. Wenn ich in Deutschland bin, dann vermisse ich das Essen in Uganda. Weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber jetzt bin ich gerade hier in Deutschland und ich habe alles, wovon ich im letzten halben Jahr geträumt habe. Und kannst dir vorstellen, wenn man schwanger ist, dann hat man auch so Gelüste. Und jetzt habe ich das alles und jetzt denke ich an die leckeren Bohnen in Uganda, an die frischen, reifen Avocados, an die saftigen Ananas. Also ist ein bisschen verrückt, genau. Aber ich muss gestehen, auf der anderen Seite hasse ich auch das Thema Essen. Ich arbeite in der Klinik jeden Tag mit Kindern und Familien, die einfach nichts zu essen haben oder viel zu wenig. Und es ist so ein Hass-Lieben-Thema. Aber wenn man mal ein bisschen tiefer in das Thema Essen hineinschaut, dann geht's oft gar nicht darum, ob wir satt werden oder nicht, sondern da steckt oft noch ganz viel mehr dahinter. Und ich möchte euch in eine kurze Anekdote aus unserer Ehe mit hineinnehmen. Und zwar, als wir frisch verheiratet waren, hat sich das so ergeben, dass ich abends koche. Mein Mann hat damals behauptet, er kann nicht kochen, wobei ich das jetzt nach 2 Jahren Ehe festgestellt habe, er kann doch kochen. Aber am Anfang war es immer so, okay, ich koche. Das hat sich halt so eingebürgert. Und immer wenn er abends nach Hause kam, wir haben so einen Tresen in der Küche gehabt, dann hat er erst mal was gegessen, eine Banane oder wenn ich Kuchen gemacht habe, hat er sich ein Stückchen Kuchen genommen, obwohl ich gerade am Kochen war. Und wisst ihr, das hat so innerlich in mir gebrodelt. So, ich bin damit aufgewachsen, vor dem Essen, also vor einer Hauptmahlzeit, da isst man nichts. Man wartet, bis das Essen fertig ist. Vor allem, wenn man sieht, dass es ja eigentlich gar nicht so arg lang dauern kann, weil ich war ja schon am Kochen. Aber ich dachte, okay, als gute Ehefrau, ich schluck das mal runter und ist ja auch nicht so schlimm. Er hat ja trotzdem Abend gegessen. Also ist ja nicht so wie bei den Kindern, die dann sagen, sie haben keinen Hunger mehr. Aber trotzdem hat mich das so ein bisschen getriggert. Und irgendwann habe ich ihm dann das mal gesagt, du weißt, es ist eigentlich nicht schlimm, aber es triggert mich irgendwie, wenn du das machst, wenn du heimkommst und du isst erst mal eine Banane, weil du siehst doch, es gibt gleich Abendessen. Und ich bin so aufgewachsen, ich habe von klein auf gelernt, das macht man nicht. Und jetzt komme ich hier, ich bin mit dir verheiratet und du machst das. Das geht doch nicht. Und dann guckt er mich an und sagt, weißt du, ich bin aufgewachsen, wenn bei uns daheim auf dem Tisch was zum Essen stand, dann hat man das gegessen, weil man wusste nicht, wann wieder was auf dem Tisch steht zum Essen. Das hat gesessen, könnt ihr euch vorstellen. Und ihr seht daran schon, Essen hat so viel mehr noch für uns bereit. Und Die Frage, Kinder, habt ihr nicht zu essen, ist klar formuliert, aber heute geht's nicht nur um das Essen, sondern wir wollen uns einfach 4 Punkte gemeinsam anschauen, was uns dieser Text noch über das Essen beibringen kann, beziehungsweise was wir aus der Frage lernen können, bei der es so offensichtlich nur um Essen geht. Genau, wir lesen zusammen den Text aus Johannes 21, 1 bis 13. Und ich lese es aus der Basisbibel vor. Wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt oder lieber eine andere Übersetzung, dürft ihr gerne mitlesen aus eurer eigenen Übersetzung. Aber ich habe mich für die Basisbibel hier entschieden. Ist ein ganz schön langer Text, aber er ist angezeigt, dann könnt ihr auch gerne mitlesen. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von Tiberias und geschah so. Es waren dort beieinander Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 2 weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen, und sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, und die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Und sie antworteten, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlefeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Genau, so viel zum Text. Der erste Punkt, den ich da rausgenommen habe aus dem Text, heißt Gehorsam. In dem Text hier befinden wir uns in Galiläa, und zwar zu der Zeit nach Jesu Auferstehung. Und Jesus hat zu den Jüngern davor in Matthäus gesagt, sie sollen nach Galiläa gehen. Diejenigen, die letzte Woche im Gottesdienst waren, Mechthild hatte den Text auch vorgelesen morgens. Und er sagt zu ihnen einfach nur, geht nach Galiläa und ihr werdet mich dort sehen. Zu dem Zeitpunkt haben die Jünger Jesus schon 2-mal gesehen. Er hatte quasi schon 2-mal sich ihnen wieder gezeigt nach der Auferstehung. Und somit warten jetzt die Jünger auf das 3. Mal. Aber die kannten nicht den Zeitpunkt und sie wussten auch nicht, dass sie genau an dem Morgen Jesus begegnen werden. Für uns ist das vielleicht gar nicht so offensichtlich, weil wir kennen jetzt den ganzen Text. Wir wissen, dass Jesus ihnen begegnen wird an dem Morgen. Aber hier sehen wir also schon den ersten Gehorsamschritt von den Jüngern. Jesus sagt ihnen, geht nach Galiläa, und sie tun's. Sie sind gehorsam. Und obwohl man sich fragen kann, warum hat Jesus es gesagt, warum hat er sie dorthin geschickt und warum schickt er sie einfach nur dorthin, ohne einen Auftrag zum Beispiel oder ohne zu sagen, mach das oder keine Ahnung. Er sagt einfach nur, geht, und sie gehen. Und was wir aber wissen, ist, dass Petrus, bevor er Jesus gefolgt ist, von dort kam. Also er war Fischer in Galiläa. Und ich finde das irgendwie spannend, weil vielleicht sind sie ja genau in den Ort zurück, wo er hergekommen ist. Vielleicht fischen sie ja genau mit dem gleichen Boot, wo er damals, bevor Jesus begegnet ist, schon gefischt hat. Finde ich interessanten Gedanken. Aber die Jünger haben in den Jahren, als sie mit Jesus unterwegs waren, gelernt, gehorsam zu sein. Und wenn Jesus was sagt, dann sollten wir lieber gehorchen, und wohin er uns schickt, ist es besser, wir gehen auch, ob es für uns jetzt Sinn macht oder nicht. Und wenn ich mir noch mal überlege, warum er sie dorthin geschickt hat, weil aus menschlicher Sicht, finde ich, macht das nicht wirklich Sinn. Und wenn er sie schon dorthin geschickt hat, dann denke ich mir, warum segnet er sie dann nicht in dem Gehen? Ich glaube, die Jünger waren vielleicht irgendwie auch irgendwie überfordert und sie dachten sich, ja okay, jetzt sind wir hier, wir warten auf was, wie lange wir warten müssen, wissen wir eigentlich gar nicht, dann gehen wir halt mal fischen. Und jeder, der schon mal auf einem Boot war, der weiß, Fischen ist nicht unbedingt der einfachste Job. Wir sind manchmal am Viktoriasee und wenn wir morgens aufwachen, dann haben wir so einen richtig schönen Blick von dem Hostel, wo wir dann schlafen, über den See. Und da sieht man dann morgens, wie die Fischer kommen. Und wisst ihr, die haben kein elektrisches Boot, wo sie einfach da so über den See düsen, sondern die haben Ruderboote und die haben auch kein automatisches Netzauswerfer. Fischerding, keine Ahnung, wie man das nennt. Und die müssen auch ihre Netze wieder mit Hand einziehen. Also Fischen ist kein einfacher Job. Und dann kommt noch hinzu, vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal Nachtdienst gearbeitet oder ist wie ich im Schichtdienst. Wenn man nachts arbeitet, das kann ganz schön an den Nerven zehren. Also ich habe, bevor ich schwanger wurde, viele Nachtdienste gemacht und ich kann euch sagen, das ist ganz schön anstrengend, also anstrengender als am Tag zu arbeiten, weil man ja eigentlich selber müde ist und dann noch arbeiten muss. Und dann bei mir manchmal in der Klinik, dann wachen die Mamas nachts oft nicht auf und müssen eigentlich ihre Kinder füttern und da muss man die selber wecken. Und manchmal kommt dann noch ein Zugang oder ein Kind verschlechtert sich oder. Und dann zählt man die Stunden runter. Oh, wann ist endlich die Nacht vorbei und wann kann ich heim? Und oft ist man dann so müde und genervt und wenn einem einfach Schlaf fehlt, ist einfach nichts. Da liegen oft die Nerven blank. Und bei den Jüngern kommt noch hinzu, die hatten einfach eine richtig erfolglose Nacht. Also die waren zum Fischen und haben keinen Fisch gefangen. Und es bedeutet nicht nur, dass sie die ganze Nacht gearbeitet haben und es war erfolglos, sondern das bedeutet auch, sie haben nichts zu essen. Dann bedeutet es auch, ihre Familien haben auch nichts zu essen. Vielleicht war ihr Ziel, dass sie den Fisch, den sie fangen, auf dem Markt verkaufen. Ja, funktioniert leider auch nicht. Das Geschäft blieb an dem Tag aus. Dazu kommt noch, dass sie bestimmt richtig müde und auch einfach fertig waren. Und da kommt der zweite Gehorsamsschritt. Wir lesen, dass das Boot noch ungefähr 100 Meter entfernt ist vom Ufer. Und Jesus schreit den Jüngern zu, aber sie erkennen ihn zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und er fragt sie nur, habt ihr nichts zu essen? Und wisst ihr, ich weiß nicht, stell euch mal vor, ihr habt die ganze Nacht gearbeitet, es war schlimm, ihr seid müde und jemand fragt euch was Offensichtliches. Und die Jünger sagen einfach nur nein. Ich wäre vielleicht ein bisschen genervter und so, hey, guck doch, siehst doch irgendwie wahrscheinlich schon unsere Miene, dass wir nichts gefangen haben. Aber sie sagen einfach nur, nee, wir haben nichts. Und dann sagt Jesus, okay, dann probier's doch mal auf der rechten Seite. Dann würde ich wahrscheinlich denken, okay, ist ja doch jetzt egal, ob ich es auf der linken Seite oder auf der rechten Seite rausschmeiß. Aber die Jünger machen das einfach. Ganz erstaunlich hören sie einfach, ohne zu diskutieren. Und sie werden mit einem fetten Fang belohnt. Viele von euch kriegen jetzt wahrscheinlich so ein Flashback, weil die Geschichte kommt schon mal in der Bibel vor, nämlich ungefähr die gleiche Situation in Lukas, wo die Jünger auch fischen, nichts fangen und Jesus sagt, okay, werft's nochmal aus. Aber da diskutieren die Jünger erstmal. Falls ihr die Geschichte kennt in Lukas, falls es euch nicht mehr so ganz präsent ist, lest mal nochmal nach. Sie diskutieren nämlich erstmal und machen es dann aber doch. Wir sehen also hier zwei Gehorsamschritte von den Jüngern. Jesus sagt was und sie tun's. Ohne Diskussion. Und da können wir noch was draus lernen. Nicht nur, dass wir gehorsam sein sollen, sondern ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wir immer mehr seine Stimme kennen, immer mehr wissen, wie er handelt, immer mehr und tiefer in eine Beziehung zu ihm reingehen, lernen wir, gehorsam zu sein, ohne zu diskutieren. Und das ist was ganz Wertvolles, gehorsam sein, ohne zu diskutieren. Der nächste Punkt, den wir hier sehen können, ist die Fürsorge. Jesus zeigt hier in der Geschichte seine übermäßige und krasse Fürsorge, die er hat für den Jüngern. Er fragt, ob die Jünger denn nichts zu essen haben und er sorgt sich quasi um ihr Wohlergehen. Denn er weiß, dass Hunger keine Nebensache ist und dass Essen keine Nebensache ist. Und wer kennt das Gefühl von Hunger besser als Jesus, der 40 Tage gefastet hat? Und wisst ihr, es gibt so viele Namen, die Jesus hat. Jesus ist das Licht der Welt, er ist der Versorger, der Auferstandene, der Wunderheiler, Sieger über Tod und Leben. Alles, aber in der Geschichte, in dem Textabschnitt, ist Jesus einfach nur ein Hungriger. Jesus zeigt sich hier von seiner menschlichen Seite, nämlich dass er selber Hunger hat. Und er macht sich damit nahbar, er zeigt, er hat auch die menschlichen Bedürfnisse. Und Jesus fragt es, weil jeder Mensch essen muss, auch Jesus. Ich glaube, Jesus ist wahrscheinlich mit dem Ziel an den Strand gegangen vom See, weil er selber frühstücken wollte, weil er selber Hunger hatte. Und wisst ihr, bei meiner Arbeit in der Klinik mit den unterernährten Kindern haben wir ein Programm. Und immer wenn ein neues Kind aufgenommen wird, dann füllen wir so einen Fragebogen aus. Und da gibt's ganz viele Informationen über das Kind und wo sie wohnen und bla bla bla. Aber eine Frage ist, fragen wir die Eltern immer, was denkt ihr denn selber, was ist der Grund, warum ist dein Kind unterernährt? Was steckt da dahin? Und oft kommen dann natürlich raus, die haben HIV oder Tuberkulose oder irgendwelche andere Krankheiten, die einfach dazu führen, dass das Kind nicht so viel isst oder wie auch immer. Aber ganz, ganz oft, vor allem im letzten Jahr, kam die Antwort, wir haben nicht genügend Essen zu Hause. Und wisst ihr, als Jesus die Welt erschaffen hat, da glaube ich nicht, dass er sich verrechnet hat in den Ressourcen. Ich glaube nicht, dass er so war, ups, jetzt sind ja irgendwie ein paar Millionen mehr Menschen, sondern ich glaube, dass gerade in dem Bereich von Nahrungsmittelverteilung wir einfach die hässliche Seite sehen davon, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Aber hier sehen wir Jesus Herz und wir sehen, dass er sich sorgt um seine Jünger, dass er sieht, dass sie hungrig sind. Und ich glaube, dass sein Herz weint und dass es mitleidet mit uns, weil er selber genau weiß auch, was es bedeutet. Und wisst ihr was? Jesus kennt nicht nur unseren Hunger. Er kennt auch unsere Angst, er kennt unsere Sorgen, er kennt unsere Nöte, er kennt unsere Herausforderungen. Und er sorgt sich darum. Und ich glaube, dass sein Herz weint, wenn er sieht, dass wir Hunger haben, dass es uns schlecht geht, dass wir Ängste haben, dass wir Nöte haben. Jesus Herz weint, weil er weiß, das ist eigentlich nicht mein Plan für meine Kinder. Und immer wieder werde ich gefragt, wie ich selber damit umgehe, mit solchen Familiengeschichten, mit den tragischen Geschichten, auch vor allem mit den Kindern. Und meine persönliche Antwort ist, ich möchte gar nicht abhärten, weil ich weiß, Jesus härtet auch nicht ab. Sein Herz bleibt weich und sein Herz leidet mit jedem Einzelnen mit. Und auch das möchte ich. Mit jedem Kind, das kommt, möchte ich mitleiden und jedes Kind neu Jesus hinlegen. Und die Fürsorge, die Jesus hat, weitergeben. Und mich auch jedes Mal neu berühren lassen, auch wenn es wirklich viel herausfordernder ist. Ich könnte auch sagen, okay, so und so ist meine Strategie, dass ich mich gar nicht das erst so berührt oder ich das gar nicht so nah an mich heranlasse, aber das macht Jesus auch nicht. Jesus kommt an den See und er fragt direkt die Jünger. Der dritte Punkt. Leben mit Jesus ist anders. Der Johannes hat hier ein geistliches Prinzip aufgedeckt, weil er uns zeigt, wie anders die Dinge laufen, wenn plötzlich Jesus mit dabei ist. Ich frage mich manchmal so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Geschichte geschrieben hätte, würde ich wahrscheinlich einiges anders schreiben und machen. Oder auch in meinem Leben würde ich viele andere Dinge anders entscheiden, wie Jesus das entscheidet. Aber ich komme immer wieder zu dem Schluss, wie gut, dass ich das nicht kann. Wie gut, dass ich nicht selber der Bestimmer bin. Weil ich glaube, da steckt eine Gefahr dahinter, wenn wir Jesus sagen, wie er eigentlich hätte handeln sollen, dann stellen wir uns doch über Jesus, oder? Dann sagen wir quasi, Jesus, du machst es falsch, ich weiß es eigentlich viel besser. Aber Jesus kennt das ganze Bild und er kennt jeden Einzelnen, er kennt nicht nur mich und die Situation, sondern er sieht das große Bild. Und dann gibt's noch einen Moment, den liebe ich so sehr in dem Text, nämlich wenn Simon Petrus erkennt, dass Jesus der ist, der am See steht quasi und ihn zuruft. Und was er macht, er stürzt sich in den See und schwimmt zu Jesus, weil er nicht erwarten kann, dass das Boot anlegt. Obwohl in dem Text da steht, es sind nur 100 Meter. Aber er hat so eine Sehnsucht, Jesus zu begegnen, dass ihm alles egal ist. Wir lesen sogar noch, dass er sich ja vorher noch anzieht und reinspringt. Er hat so eine Sehnsucht nach Jesus. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Diese Sehnsucht, die Simon Petrus hat, Jesus zu begegnen. Nach einem Leben, das so anders ist mit Jesus, aber einfach nur, weil wir Jesus unser Leben geben, macht es es so viel besser. Und wisst ihr, Jesus hat einen Plan und er kann jede Situation ändern, egal ob wir müde, enttäuscht, hungrig sind, wahrscheinlich gerade dann nutzt es Jesus aus. Und das Leben mit Jesus ist spannend und herausfordernd, aber gerade weil es so anders ist, lohnt es sich, Jesus zu folgen. Jede Minute lohnt es sich, mit Jesus unterwegs zu sein. Und diese Sehnsucht, die wünsche ich uns, dass wir in jeder Minute von unserem Leben uns sehnen, Jesus nahe zu sein. Der letzte Punkt schon heißt Einladung. Die Frage, die Jesus stellt, die hat nicht nur eine Einladung, sondern die verbirgt irgendwie auch eine gewisse Anweisung und auch eine Aufforderung an uns, nämlich die zum Teilen. Dass wir lernen und auch immer wieder daran erinnert werden, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir uns gegenseitig helfen, satt zu werden. Und da geht Jesus als gutes Beispiel voran. Er ist selber hungrig, aber was wir hier sehen, er hat schon selber Fisch besorgt und er hat sogar ein Feuer gemacht, obwohl er selber hungrig war. Und Jesus wusste ja ganz genau, wenn er kommt und dass die Jünger dann wie durch ein Wunder trotzdem noch Fische fangen, hat er trotzdem sich gesorgt und hat trotzdem quasi das Frühstück vorbereitet. Und er lädt dann die Jünger ein und sagt, kommt, setzt euch zu mir ans Feuer. Und es ist eine Einladung, die auch heute noch gilt. Genau, wir kommen jetzt zum Ende. Ihr dürft gerne aufstehen, die Band kommt schon nach vorne. Ich wiederhole noch mal ganz kurz die Punkte. Aber ich möchte euch einladen, die Einladung, die gilt auch heute noch für uns. Hinter der Frage, Kinder, habt ihr nichts zu essen, verbergen sich die Gehorsamschritte von den Jüngern. Sie folgen seinen Anweisungen. Wir sehen, dass es Jesus nicht egal ist, ob wir zu essen haben, ob wir leiden oder wie es uns geht. Er sorgt in seiner unglaublichen Fürsorge von uns. Und wir sehen auch, dass ein Leben mit Jesus anders ist und dass es sich lohnt und dass es wert ist, Jesus 100% nachzufolgen. Und wir sehen eine Einladung. Und Jesus lädt die Jünger in dem Text zum Frühstück ein, aber ich möchte euch heute zusprechen, Jesus lädt dich nicht nur zum Frühstück ein. Er lädt dich auch zum Mittagessen ein. Er lädt dich zum Kaffeetrinken ein. Er lädt dich zum Abendessen ein und wenn du es brauchst, auch noch einen Mitternachtssnack. Jesus lädt dich ein, mit ihm am Feuer zu sitzen, mit ihm dein Leben zu teilen und was er mit dir teilt, auch den anderen weiterzugeben. Und wir gehen jetzt in eine Zeit vom Lobpreis und ich möchte dich einladen, die Einladung von Jesus anzunehmen. Setz dich doch einfach innerlich jetzt in der Zeit vom Lobpreis mit Jesus ans Feuer. Er lädt dich ein, er hat das Feuer vorbereitet, er hat den Fisch vorbereitet. Und wenn du keinen Fisch magst, hat er auch was anderes vorbereitet. Aber Jesus ist da, er lädt dich ein, er wartet auf dich, er sitzt am Feuer, das er nur für dich angezündet hat. Was dich beschäftigt, ganz egal, ob dich vielleicht auch was anderes im Text angesprochen hat, aber Jesus sitzt am Feuer. Komm und setz dich zu ihm ans Feuer.